Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Wir haben heute den 1.12.24. Ich bin Stefanie Eilers und erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände, der Staat, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als inzwischen 150 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände, Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und auch die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 23 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 48. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt und recherchiert hat. Heute geht es in der ersten Stunde um Fische. Damit wir in dieses Thema abtauchen, habe ich euch Auszüge aus Fachseiten im Internet mitgebracht und Auszüge aus einer Genehmigung für ein Kohlekraftwerk. Denn was ein Kraftwerk mit Fischen zu tun hat, erkläre ich euch heute. Danke an die ZuträgerInnen des Netzwerks. Grüße gehen raus nach Hamburg und Wilhelmshaven. Danke für die Recherche. Erstmal beginnen wir mit dem Text einer Internetseite der Schutzstation Wattenmeer, zu finden unter www.schutzstation-wattenmeer.de. Dort heißt es: Welche Fische leben im Watt? Im Wattenmeer gibt es etwa 70 Fischarten, von denen jedoch nur etwa 10 auf den trockenfallenden Wattflächen anzutreffen sind. Auffallend häufig sind hier die Grundeln, artenreich die Plattfische, ausgerottet sind die Rochen und der Stör. Kann man Fische im Watt sehen? Meist suchen nur Jungfische und kleine Arten, zum Beispiel Grundeln, das Watt auf. Die übrigen Fische bleiben in größeren Prielen oder in der küstennahen Nordsee. Eine Ausnahme ist die Meeresche, die Algenbeläge vom Schlickboden frisst und bis in ganz flache Wasser vordringt. In früheren Jahrzehnten konnte man bei Ebbe in Prielen Plattfische und sogar Rochen fangen, doch diese Zeiten sind durch die intensive Nordseefischerei vorbei. Was tun die Fische hier? Es gibt mehrere Arten, die als Jungfische im ersten Jahr das Watt als Kinderstube brauchen. Hierzu gehören Scholle, Hering, Wittling und Hornhecht. Andere Arten durchqueren das Wattenmeer beim Zug in die Laichflüsse, also Lachs, Meerforelle, Neunauge und Schnäpel, oder auf dem Weg zurück ins Meer wieder Aal. Typische Standfische sind Seeskorpion, Aalmutter, Sandgrundel, Scheibenbauch, die allesamt nicht größer als 30 cm werden. Das war ein Auszug aus der Literatur von Vorberg und Breckling aus dem Jahr 1999, der Atlas der Fische im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Und da sind dann eine ganze Reihe von Fischen aufgeschrieben, die ich euch mal vorlese. Aalmutter, Butterfisch, Haie, Hering, Hornhecht, Katzenhai, Nagelrochen, Nordsee, Schnäpel, Petermännchen, Sandgrundel, Seepferdchen, Seequappel, Seeskorpion, Seezunge, Steinpicker, Stichling, Stör, Scholle und Wittling. Und das waren jetzt ja keine 70, sondern nur ein paar. Und dann gibt es da noch eine weitere Seite. Wo gibt der Storch die Fischbabys ab, fragt diese Internetseite. Die Kinderstube der Fische. Wie vermehren Fische sich? Genau wie Hühner, durch Eier. Allerdings legt ein Fischweibchen oft Tausende von Eiern. Sie werden vom Männchen im Wasser besamt und dann meist ihrem Schicksal überlassen. Die schlüpfende Fischlarve zehrt ihren Dottersack auf und frisst dann Planktontiere. Ist sie groß genug, um gegen Strömungen zu schwimmen, sucht sie sich einen geeigneten Lebensraum. Welche Fische pflanzen sich im Wattenmeer fort? Im Watt gibt es Standfische wie Aalmutter, Sandgrundel und Seeskorpion, die ganzjährig hier leben. Hinzu kommen die Jungfische von Nordseefischen, die nur ihre erste Lebensphase hier zubringen. Sie wandern im Herbst in die offene See ab und kehren nicht ins Watt zurück. Warum ist das Watt eine Kinderstube der Fische? Warmes Wasser, Nahrungsreichtum und der Schutz vor Raubfischen laden Jungfische ein. Scholle und Finte, zwei unterschiedliche Gastfische. 80% der Nordseeschollen verbringen ihr erstes Lebensjahr im Watt. Die Eier und Larven werden aus der westlichen Nordsee hierher gespült. Die Finte dagegen laicht in Flüssen und wandert über die Flussmündungen zur Nordsee. Beide Arten erleben das Watt im Transit. Hier wird noch eine Quelle angegeben, Umweltatlas Wattenmeer, Band 1 von 1998 vom Ulmer Verlag. Fische sind heute in der ersten Stunde unser Thema. Ich bin Stefanie Eilers. Greenpeace hat 2020 ein Papier veröffentlicht, der Titel lautet: Deutschlands Versagen, die Meere zu schützen. Daraus folgender Auszug. Ziele der MSRL, dem Jahr 2008 in Kraft gesetzte EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, soll dem Schutz der Erhaltung und, wo durchführbar, der Wiederherstellung der Meeresumwelt dienen. Als wichtigstes Ziel schreibt sie den EU-Staaten vor, die Meeresumwelt in Europa bis zum Jahr 2020 in einen guten Umweltzustand zu bringen, diesen auf Dauer zu erhalten und eine künftige Verschlechterung zu verhindern. Die Ziele der MSRL bauen auf den Ambitionen der EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie auf, allgemein Natura 2000-Richtlinie genannt, berücksichtigen aber auch internationale Initiativen wie das Oslo-Paris oder das Helsinki-Abkommen, genannt OSPA oder HELCOM 3. Als formale Neuerung beinhaltet die MSRL den Ökosystemansatz. Er soll die nachhaltige Nutzung des Meeres ermöglichen, indem das menschliche Handeln in allen Bereichen entsprechend gesteuert wird. Zudem fordert sie explizit geschützte Gebiete. So wollte Europa seinen Beitrag zu den Zielvorgaben der UN-Konvention über die biologische Vielfalt, CBD, leisten und gleichzeitig die erfolgreiche Umsetzung der EU-Natura 2000-Richtlinien absichern, welche ein kohärentes und repräsentatives Netzwerk von Schutzgebieten fordert. Die MSRL verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zwar zur regionalen Kooperation bei der Umsetzung, doch insbesondere in ihrer wichtigen politischen integrativen Funktion wird sie innerhalb der EU nicht ausreichend gestützt. Das liegt vor allem daran, dass die anderen für den Meeresgesundheit mitentscheidenden Politikbereiche wie die Landwirtschafts-, Fischerei-, Verkehrs- und Chemikalienpolitik bisher mit keiner Klausel zur Übernahme von Zielen aus der MSRL verpflichtet wurden. Und dass es insbesondere für die Umsetzung von fischereibeschränkenden Maßnahmen in den ausgewiesenen Meeresschutzgebieten ein Problem. MSRL. Danke, Greenpeace. Ich hatte euch ja berichtet, dass wir im NABU Niedersachsen einen recht frischen Landesfachausschuss Meeresschutz gegründet haben, Anfang 23, und wollen uns so langsam, aber sicher im Ehrenamt an die Themen des Meeres und der Estuare, also der Flussmündungen, heranwagen. Als Sprecherin fungiere ich, obwohl ich eine totale Landratte bin. Aber Mitgefühl mit der See kann ich aufbringen und so hangeln wir uns derzeit von Termin zu Termin und von Thema zu Thema. Das niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz schreibt: Der Zustand der Nordsee oder der Zustand des Wattenmeeres. Wesentliche Ergebnisse für die deutsche Nordsee sind: 6% der deutschen Nordseegewässer erreichen den guten Zustand hinsichtlich Eutrophierung. 55% sind weiterhin eutrophiert und für 39% fehlt eine abschließende Bewertung. Die Einträge von Nährstoffen über Flüsse, Atmosphäre und die Meeresgebiete sind zu hoch. 11.01.2019, das war die Quelle, Zustandsbericht zur Nordsee zeigt Handlungsbedarf. Fische, Fische, Fische und der Zustand der Nordsee. Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Wir sind ein Bündnis aus inzwischen 23 Klima- und Umweltschutzverbänden und 150 Leute kämmen täglich die Neuigkeiten aus Umwelt, Klima und Energiewende. Ich bin Stefanie Eilers. Weiter geht's mit Inhalten. Das Umweltbundesamt veröffentlicht auf seiner Internetseite ökologischer Zustand der Übergangs- und Küstengewässer Nordsee vom 14.10.2022. Ergebnisse der Zustandsbewertung. Nach vorläufigen Einschätzungen des ökologischen Zustands der deutschen Übergangs- und Küstengewässer der Landesbehörden von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Hamburg wurde im Jahr 2008 erstmals in der Europäischen Union abgestimmte Bewertungsverfahren angewendet. In den Jahren 2015 und 2021 folgten weitere Bewertungen nach abgestimmten und verbesserten Verfahren. Die letzte Bewertung stufte von 28 Wasserkörpern, 15 als mäßig, 9 als unbefriedigend und 4 Wasserkörper als schlecht ein. Keiner der Wasserkörper erreichte den guten oder sehr guten Zustand. Insgesamt wird der gute ökologische Zustand in den Übergangs- und Küstengewässern der Nordsee weiterhin verfehlt. Dies resultiert überwiegend aus den übermäßigen Einträgen von Nährstoffen über die Flüsse der küstennah zu Eutrophierungseffekten führt. Die Zielverfehlung ist im ostfriesischen Wattenmeer durch hohe Nährstoffeinträge aus der Elbe und der Ems größer als im nordfriesischen Wattenmeer. Die Auswirkungen auf die Mikroalgen, also das Phytoplankton, Großalgen und Blütenpflanzen, also die Makrophyten, und auf wirbellose Bodentiere, also das Makrozoobentos, waren der Hauptgrund für das Verfehlen des guten Zustands. Am besten fiel die Bewertung für das Makrozoobentos aus. 39% der Wasserkörper erreichten den guten Zustand, 7% sogar den sehr guten. Bei den Makrophyten erreichten 18% der Wasserkörper den guten Zustand, bei Phytoplankton Hingegen wurden nur 4% der Wasserkörper mit einem guten Zustand und 4% mit einem sehr guten Zustand bewertet. Entwicklung und Zielerreichung. Die Ergebnisse der Folgebewertung gemäß der Wasserrahmenrichtlinie WRRL aus dem Jahr 2021 zeigen, dass sich gegenüber der letzten Bewertung aus dem Jahr 2015 der ökologische Zustand der Übergangs- und Küstengewässer der Nordsee nicht verbessert hat. Die Ursachen liegen zum einen darin begründet, dass die Übergangs- und Küstengewässer nur mit Zeitverzögerung auf eine Reduktion der Nährstoffeinträge reagieren. Zum anderen reichen die ergriffenen Maßnahmen zur Reduktion der Nährstoffeinträge nicht aus. Insbesondere im landwirtschaftlichen Sektor sind weitere Anstrengungen erforderlich, um die Nährstoffüberschüsse zu senken. Laut WRRL soll bis zum Jahr 2015 alle Gewässer mindestens in einem guten Zustand sein. Da dieses Ziel verfehlt wurde, gilt es nun, den guten ökologischen Zustand der Nordsee bis zum Jahr 2027 mit Hilfe geeigneter Maßnahmen zu erreichen. Bewertungsmethode. Der ökologische Zustand der Übergangs- und Küstengewässer der Nordsee wird in erster Linie an der Ausprägung der biologischen Elemente, den Qualitätskomponenten aus Fauna und Flora, bemessen. So gibt es für Mikroalgen, also Phytoplankton, für Großalgen und Blütenpflanzen, Makrophyten und sowie für wirbellose Bodentiere, also eben schon besagtes Makrozoobenthos, Bewertungsverfahren, die den Zustand der jeweiligen Qualitätskomponente im Vergleich zu einem vom Menschen unbeeinflussten Referenzzustand auf einer fünfstufigen Skala bewerten. Die biologische Qualitätskomponente mit dem schlechtesten Bewertungsergebnis bestimmt die ökologische Zustandsklasse. Bei den biologischen Komponenten geht es in erster Linie um die Untersuchung der Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei empfindliche Arten und Störungsanzeiger. Für Wasserkörper, die infolge physikalischer Veränderungen durch Eingriffe des Menschen in ihrem Wesen erheblich verändert worden sind und daher keinen guten ökologischen Zustand aufweisen können, die Übergangsgewässer Elbe, Weser und Ems zum Beispiel, erfolgt die Bewertung des ökologischen Potenzials. Zusätzlich zieht die Wasserrahmenrichtlinie, also WRRL, die Hydromorphologie, flussgebietsspezifische Schadstoffe, zum Beispiel Chlorbenzol, Arsen und Zink, und physikalisch-chemische Parameter, insbesondere Nährstoffwerte, Sauerstoffgehalt, Salzgehalt, Temperatur und pH-Wert, unterstützend für ihre Bewertung heran. Hinsichtlich der Hydromorphologie werden in den Übergangs- und Küstengewässern Tidenhub, also der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser, Wasserhaushalt und Morphologie, also Laufentwicklung, Substratbedingungen, Breite, Tiefe, Strömungsgeschwindigkeit und Beschaffenheit der Uferbereiche bewertet. Nur wenn auch diese Hilfsparameter den guten oder sehr guten Zustand bestätigen, kann diese Bewertung für den ökologischen Zustand übernommen werden. Ende des Auszugs aus der Internetseite des Umweltbundesamtes. Wie immer könnt ihr alle Unterlagen zur Sendung anfordern unter info@nabu-wilhelmshaven.de. Schreibt bitte im Betreff Mitschnitt oder Sendemanuskript und das heutige Datum dazu. Ach ja, und 1,3 Millionen Tonnen alte Munition schlummern auch noch in der Nordsee. Von verlorenen Containern und Einleitungen von Ballastwasser von Schiffen ganz zu schweigen. Gerade neulich wurde ein Schiffscontainer zu mehreren 10.000 Euro Strafe verdonnert. Das dreckige Wasser kommt davon aus der See, aber auch nicht mehr zurück. Und dann gibt's noch Tage wie den 27.11., an dem durch Dauerregen in Wilhelmshaven am Pantasil dreimal der Inhalt der alten Mischwasserkanäle mit allen Abwässern in den Jadebusen gelassen wurde, weil die Kläranlage es nicht schafft. Fische, Fische, Fische. Heute in der ersten Stunde der Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe, die 48. ist es schon, und ich bin Stefanie Eilers. Nach allen kleinen Informationen über unsere Nordsee und den Fischbestand hatte ich euch versprochen, warum ich euch das alles erzähle. Auszug. Onyx Power Kraftwerk Wilhelmshaven, Synthesebericht zum Monitoring des Fischschutzsystems 1. Juni 2023, erstellt im Auftrag von Onyx Power Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH und Co. KG. Ein paar Auszüge, diesmal Seite 11. Das Monitoring-Programm. Das Monitoring war so ausgelegt, dass die Effektivität des Fischschutzsystems an den verschiedenen Stationen der Kühlwasserentnahme überprüft werden konnte. Für die räumliche Zuordnung der Untersuchungen und Ergebnisse im Kühlwassersystem des Onyx-Kraftwerks dient die konzeptionelle Visualisierung des Wegs der Fische und des Makrozoobenthos MZB von der Entnahme mit dem Kühlwasser bis hin zur Rückgabe ins Ursprungsgewässer. Der Einbau des neuen Fischsammelcontainers im August 2017 brachte grundlegende Veränderungen dieser Sequenz mit sich, die in Abbildung 4 dargestellt werden. Gibt also schöne Bildchen dazu. Der Überblick über den Umfang des Monitoring-Programms ist einer Tabelle 1 zu entnehmen. 108 Seiten sind es und ich bringe euch nur etwas Hörstoff aus dieser Unterlage, die uns zugespielt wurde. Es gibt also eine Minimierungspflicht der Schäden und auch der Einleitung. Daher muss jeder Betreiber sein Tun verbessern. Schön wäre es ja, wenn von Anfang an klar wäre, wie es gleich richtig ginge beim Zustand der See. Oder was meint ihr? Okay, es kommen immer neue Ideen und Techniken dazu. Wir lesen mal weiter. Auf Seite 26, 27. Ergebnisse der Hochrechnung. Auf Grundlage der Ergebnisse des Monitorings erfolgte eine Hochrechnung der Anzahl der Fische, die bei den in den Jahren 2014 bis 2019 entnommenen Kühlwassermengen theoretisch in das Kraftwerk gelangt sind, sowie eine Bewertung, wie belastbar eine solche Hochrechnung ist, anhand der sich ergebenden Konfidenzintervalle. Die Ergebnisse zeigen, dass bei allen vier Fischarten der Jahre die Kühlwassermenge, die Jahreszahl sowie der Tidenstand eine wichtige erklärende Variable für die Mengen der Fische, die durch die Rechenanlagen gelangen, darstellen. Zudem spielt in 3 von 4 Fällen die Dauer des Kühlwassereinstroms eine zusätzlich erklärende Rolle. Alle vier Arten zeigen eine ausgeprägte jahreszeitliche Dynamik. Die jährlichen prognostizierten Gesamtzahlen zeigen zwischen den Jahren und zwischen den Spezies starke Schwankungen und reichen von nur wenigen 100 Individuen bis hin zu vielen 100.000. Für die Art Hering und Stint sind die Konfidenzintervalle zwar groß, lassen aber die Abschätzung einer Größenordnung zu. Für die Seenadel und die Sprotte hingegen sind die oberen Grenzen der jährlichen Konfidenzintervalle extrem und von einer weiteren Verwendung und oder Interpretation dieser Schätzwerte wurde gemäß Bionom aus 2022 abgeraten. Ob modellbasierte Schätzungen möglich sind bzw. moderate Konfidenzintervalle erhalten werden, wie bei Hering und Stint, oder die Schätzungen mit extremen Unsicherheiten behaftet sind, wie bei Sprotte und kleiner Seenadel, scheint weniger von den Gesamtzahlen, sondern vielmehr von der Tatsache abzuhängen, wie regelmäßig die Fische in den Daten auftauchen. So zeigt die kleine Seenadel mit 40.000 die mit Abstand höchste Gesamtzahl in den Rohdaten. Diese Art tritt meist kaum auf, aber dafür manchmal plötzlich geballt. An 6 verschiedenen Tagen wurden beispielsweise jeweils mehr als 2.000 Individuen erfasst, zweimal sogar etwa 10.000, was eine statistische Schätzung problematisch macht. Trotz sehr großer Konfidenzintervalle ist die Abschätzung einer Größenordnung des Fischanfalls für die Arten Hering, Stint möglich. So liegen die errechneten jährlichen Heringszahlen im Mittel bei etwa 250.000 Individuen und die jährlichen Stintzahlen im Mittel bei etwa 75.000 Individuen, wobei es starke jährliche Schwankungen gibt. Fische, Fische, Fische für ein Kohlekraftwerk und es ist nur ein kühlwasserbedürftiger Betrieb hier an unserer Küste. Alle Schiffe, die hier fahren und warten, kühlen ihre Motoren. Die FSRU, also die schwimmende Gasfabrik vor Hoogsiel, nutzt das Wasser zur Erwärmung des flüssigen Gases und dreht den Prozess um. Auch dort werden Fische angesaugt. Unsere wiederholte Frage, welche Arten und welche Mengen, werden seit 1,5 Jahren nicht beantwortet. Es wird ein Ausgleichsgeld gezahlt, wie hoch und für was, niemand weiß es. Die Menge der an Land entsorgten Biomasse in Kilo oder Tonne, niemand sagt oder schreibt es. Fische, Fische, Fische. Heute geht es um industrielle Kühl- und Wärmewassersysteme an unserer Küste. Hier kommt das Fazit aus dem Bericht, den man uns zugesteckt hat. Es geht um das Kohlekraftwerk von Onyx. Das Fischschutzsystem am Onyx-Kraftwerk wurde im Rahmen des begleitenden Monitorings intensiv untersucht, sodass für eine abschließende Bewertung des Fischschutzsystems eine ausreichende Datenlage vorliegt und die Durchführung weiterer Untersuchungen nicht erforderlich ist. Das Monitoring hat ergeben, dass an verschiedenen Stationen die Fischschutzsystem-Optimierungsmaßnahmen angezeigt waren, die soweit möglich auch umgesetzt wurden. Unter Berücksichtigung der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen hat das Fischschutzsystem am Onyx-Kraftwerk den Stand der Technik erreicht. Weitere Optimierungsmaßnahmen können mit vertretbarem Aufwand nicht umgesetzt werden und sind vor dem Hintergrund der aktuell noch auftretenden Fischverluste auch nicht erforderlich. Für einen Großteil der an den Rechenanlagen ankommenden Arten konnte nachgewiesen werden, dass diese mit sehr geringen Verlustraten zurückgeführt werden, sodass für diese Arten eine Gefährdung ausgeschlossen werden kann. Dies gilt insbesondere auch für die naturschutzrechtlich relevanten Flussneunaugen. Finden wurden an den Rechenanlagen nur in Einzelfängen nachgewiesen. Mehr Neunaugen traten nicht auf. Nach gutachterlicher Einschätzung ist für all diese Arten dementsprechend eine kraftwerksbedingte Gefährdung auszuschließen, sodass weitergehende Betrachtungen nicht erforderlich sind. Für die Lage der Entnahmebauwerke konnte nachgewiesen werden, dass die im Revier vorhandenen Fische die Bereiche um die Entnahmebauwerke meiden, sodass der Standort der Entnahmebauwerke als günstig bewertet werden kann. Die Ergebnisse der statistischen Analysen zeigen, dass der Fischanfall am Onyx-Kraftwerk im Vergleich zu den beprobten Referenzstationen eher gering ist und dass eine Gefährdung größerer leichtfähiger Tiere in der Regel nicht zu besorgen ist. Für den Hering, für den nur eine Überlebenswahrscheinlichkeit an der Fischrückführung von ca. 50% festgestellt wurde und der als Indikatorart für diejenigen Arten, die weniger gut zurückgeführt werden, herangezogen wird, konnte durch Hochrechnungen und den Vergleich mit der Rekrutenzahl des FAO unter Fanggebiets Nordsee 4, 3a, 7d und so weiter nachgewiesen werden, dass es nicht zu populationsrelevanten Verlusten kommt. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass das Fischschutzsystem am Onyx-Kraftwerk dem Stand der Technik genügt und dass durch die Kühlwasserentnahme populationsrelevante Verluste von Fischen nicht zu besorgen ist. Hinsichtlich der geleisteten Kompensation kann festgestellt werden, dass die Schwere des Angriffs nach wie vor im unteren Bereich der Skala liegt und sicher nicht höher zu bewerten ist. Das Kompensationsanfordernis ist über die geleistete Ersatzgeldzahlung erfüllt. Mein Fazit: Bei Onyx, dem Kraftwerk, was nun inzwischen dank der erneuerbaren Energien immer weniger Kohle verstromt, wird ein Riesenaufwand betrieben mit Bauwerken, die Fische vorm Einschwimmen in die Anlagen bewahren. Derlei gibt's nicht bei Juniper auf der Höhe Esperanza unserer Kenntnis nach. Dort sagt das Gutachten, dass es stroboskopisches Licht und Lärm geben soll, damit die Fische wegbleiben. Hilft aber alles nix, weil die Jade aufgrund der vielen Baggerarbeiten, um Schiffe die nötige Tiefe zu erhalten, immer trüber wird. Aus Finnland wissen wir, dass es in einem Block des Kernkraftwerks 29,7 Millionen Fische angesaugt sind, die ganz kleinen, die nicht wehrhaften gegen den starken Saugstrom. Wir haben die Ansaugmenge verglichen. Kalkulatorisch werden hier an der FSRU 1,3 Millionen Babyfische pro Jahr. Könnten es sein? Antworten, wie gesagt, erhalten wir keine. Oder nur solche, die immer das Gleiche sagen. Oder immer wieder wird auf das Gutachten verwiesen, das eben sagt, dass eine Vergrämung nicht geht. Gerade vor 14 Tagen etwa hatte der Landesfachausschuss Meeresschutz des NABU Niedersachsen ein Gespräch mit dem Landwirtschaftsministerium dazu. Es geht ja schließlich auch um Futterfische für uns Menschen und es fällt da in das Ressort. Man wollte uns Dinge erklären, die wir längst wissen. Sehr eindrücklich, für wie dumm man die Bevölkerung oder zumindest sich um Fachkunde bemühende Naturschützer hält. Wir hoffen auf journalistischen Beistand und ich habe so eine Ahnung, dass wir diesen bald erhalten. Bis gleich.